Wir Christen leben zwischen zwei Welten. Mit dem Kommen Jesu ist eine neue Welt eingebrochen in diese Welt. Er sagte, das Königreich ist nahe herbeigekommen. Mit ihm kommt der Himmel auf die Erde. Und wenn wir zu ihm kommen, sagt Paulus, dann kommen wir mit ihm in den Himmel hinein. Epheser 2 heißt es, wir sind mit seiner Himmelfahrt versetzt in das Himmlische. Und dort befinden wir uns im Geistlichen. Im Irdischen befinden wir uns immer noch in dieser ersten Schöpfung, aber im Geistlichen sind wir schon in der zweiten. Nur die zweite Welt hat nicht physikalisch begonnen, sondern zunächst einmal nur geistlich. Physikalisch beginnt sie erst nach dem Ende dieser Welt. Dann schafft Gott eine neue physikalische Welt. Jetzt aber hat Gott bereits etwas Neues begonnen. Und wir leben auf der Linie, die mit dem Kreuz beginnt und der neue Kreis beginnt, zwischen diesem Beginn und dem Ende des ersten Kreises. Wir leben also zwischen zwei Welten oder in zwei Welten. In zwei Welten in dem Maße, wie wir im Geistlichen sowohl als in dieser Welt leben. Zwischen zwei Welten, insofern als wir noch auf die zweite Schöpfung warten, die äußere Schöpfung. Dieses Leben zwischen zwei Welten bzw. in zwei Welten verschafft dem Christen nicht nur Vorrechte gegenüber anderen, die dieses Neue nicht kennen, sondern auch Spannungen, die ein Nichtchrist nicht kennt. Er kennt zwar Spannungen, aber nicht diese Spannung. Paulus berichtet davon, eigentlich ist dieses Schema, das Leben zwischen zwei Welten, ein Thema, das bei Paulus immer wieder im Hintergrund da ist. Und er bespricht die Thematik in seinen Briefen, wenn er versucht, den Gläubigen zu helfen. Er bespricht diese Problematik immer wieder im Lichte dessen, dass der Christ in dieser Welt lebt, aber bereits auch schon in einer anderen. Wie gesagt, das verschafft uns gewisse Spannungen. Wir wissen nicht immer, wann unser Denken, unser Reden, unser Handeln im Zeichen des Neuen oder im Zeichen des Alten oder Bisherigen immer noch zu stehen hat. Wie soll ich handeln? Wie soll ich sprechen? Wie soll ich denken? In welchem Maße beeinflusst das Neue das Alte? Dies wäre ein Thema für sich selbst, darauf will ich jetzt nicht eingehen. Petrus, der Apostel, hat uns einen Brief hinterlassen, in welchem er nun Hilfen gibt für Menschen, die zwischen diesen zwei Welten wohnen. Und er sagt, sie sind nicht mehr sesshaft in dieser Welt, obwohl sie hier zwar sich aufhalten, sie sind hier vorübergehend. Ihre Hoffnung ist eine künftige, eine zukünftige. Noch etwas, bevor ich einsteige in den Text. Der Apostel Petrus hat einen sehr weit gezogenen Blick. Der Bogen seines Blickes ist also sehr, sehr groß. Er denkt zwischen Schöpfung und Weltvollendung. Wenn wir dieses nicht beachten, haben wir Schwierigkeiten an einigen bestimmten Stellen, die immer wieder für Exegeten, das heißt für die theologischen Ausleger, schwierig waren. Hat man einen zu engen Horizont im Blickfeld beim Lesen dieser Verse, dann kann man in große Schwierigkeiten geraten. Behält man aber bei, dass das Blickfeld von vornherein bei Petrus ein weltweites ist, ein heilsgeschichtlicher Blick ist, dann kommen wir leichter klar. Petrus kann springen von der Schöpfung bis zur Vollendung oder zum Ende dieser Welt und zum Beginn einer neuen Welt. Dazwischen sieht er immer wieder das Kreuz. Das ist die Mitte seines Denkens. Und wenn er seine Lesenden, die Empfänger seines Briefes, anspricht, dann kann er zurückgreifen auf die Geschichte bis dahin, auf das Handeln Gottes bei Menschen, die es mit ihm hielten in der Vergangenheit. Da kann er zurückgreifen auf die Sintflut und im nächsten Augenblick kann er schon irgendwo anders sein. Das ist für ihn eine große, breite Schau, heilsgeschichtliche Schau. Es hilft uns, wenn wir dieses wissen. Zudem noch letztlich ist die Sprache des Apostels eine sehr flinke. Das können wir verstehen, wenn er hin und her springt in diesem großen Raum, in diesem großen zeitlichen Raum. Der Apostel Petrus war von jeher ziemlich spontan, das wissen wir aus den Evangelien. Und er hat sich auch sehr schnell versprechen können. Er war sehr flink in seinem Denken und das bringt es mit sich, dass er nicht notwendigerweise volle Sätze gebraucht, dass er manchmal vielleicht im Telegrammstil spricht. Auf der anderen Seite scheint er aber auch sehr lange Sätze gebrauchen zu können und weiß also, wie eine Menge von Wahrheiten zur gleichen Zeit vor Augen zu halten. Wenn wir dazu nicht fähig sind, wird es wieder schwer sein, das zu verstehen. Ich erinnere daran, dass in Kapitel 2 irgendwo ein Thema beginnt, das in Kapitel 3 hineingeht, bis etwa Vers 7 vielleicht, wo er scheinbar einen langen Satz gebraucht. Das heißt, immer wieder kommt er zurück auf den Anfang seiner Thematik und zeigt nun, wie Leute ganz praktisch, die Sklaven, die Frauen, die Männer, jeder in seinem Stand, zu leben hat mit dem Evangelium und im Evangelium. So viel zur Einleitung. Wir kommen zu Kapitel 1, Vers 1 und beginnen zu lesen. In den ersten zwei Versen haben wir den Eingangsgruß, die Eingangsworte, die als Gruß dienen. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Erwählten, Fremden der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, erwählt gemäß der Vorauskenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes, Jesus Christus zu gehorchen und zur Besprengung mit seinem Blut. Gnade sei euch zuteil und Friede sei euch vermehrt. In diesen zwei Versen haben wir drei Aspekte. Wir haben den Grüßenden, wir haben die Gegrüßten und das Grußwort. Das ist normal bei solchen Eingangsgrüßen. Hier haben wir zuerst ganz kurz den Grüßenden. Er nennt sich Petrus, Apostel Jesu Christi. Im zweiten Brief wird er etwas hinzufügen. Je älter er wird, je mehr wird ihm offensichtlich noch klarer und wichtiger, was der Herr an ihm getan hat. Und das scheint dadurch zum Ausdruck zu kommen, dass er seinen früheren Namen Simeon hinzufügt. Ich war einmal ein anderer, Jesus hat aus mir einen neuen gemacht. Hier nennt er sich mit dem Namen, den Jesus ihm verlieh und nachdem er dann auch unter seinen Kollegen und dann in der Gemeinde bekannt war. Im Hebräischen oder Aramäischen lautet das Kephas, im Griechischen Petrus oder Petros, Stein oder Felsbrocken. Er soll also aus einem Wankelmütigen ein Fester werden, ein Brauchbarer. Er ist also einer, der von Jesus neu gemacht wurde, der einen neuen Namen von ihm bekommen hat. Das kommt hiermit zum Ausdruck. Aber er bleibt nicht dabei stehen, er nennt sich gleich einen Apostel. Was war ein Apostel? Das ist ein Wort, das so viel missbraucht worden ist von Sekten, dass wir es heute ungern gebrauchen, es sei denn im Rahmen der Besprechung der ersten Apostel. Die nennen wir immer noch so, und so bleibt etwas in der Geschichte mit diesem Wort Apostel, und die Gegenwart wird kaum berührt dadurch. Es gab damals mehrere Arten von Aposteln. Jesus Christus wird Apostel genannt, die Jünger werden Apostel genannt, auch Paulus und Jakobus, der Bruder des Herrn. Dann werden andere Apostel genannt, die später hinzukommen, wie Barnabas, Timotheus, Silas, Titus und so weiter. Jesus ist der vom Himmel Gesandte. Apostel heißt Gesandter. Schnepel gebraucht sehr gern das Wort Sendbote. Übrigens, wenn Sie etwas Schönes lesen wollen über den Begriff Apostel, dann greifen Sie zu dem kleinen Kommentar von Erich Schnepel zum Kolosserbrief, und dort auf den ersten Seiten hat er etwas sehr Schönes zu diesem Begriff. Schnepel war ein Mann, der vielleicht mehr als irgendein landeskirchlicher Theologe einen Blick für biblische Gemeinde hatte und dieses auch praktisch in Berlin erlebt hat. Und in der Pfarrergebetsbruderschaft hat er auf dieser Linie einen sehr großen Dienst getan, hat den Pfarrern gezeigt, wie lebendige Gemeinde in einer Pfarrgemeinde entstehen kann. Er hat auf diesem Gebiet versucht, und es war ihm auch geschenkt, es zu tun, er hat versucht, wirklich biblisch zu denken. Das schloss nicht nur die Form biblischer, lebendiger Gemeinde ein, sondern das schloss auch einen Blick für die Dienstboten, die vom Herrn gebrauchten Männer und Frauen in dieser Gemeinde ein. Und er hatte also eine sehr biblische Auffassung von einem Apostel. Eine Auffassung, die nicht blieb in der Urgemeinde, sondern die den Apostel mit hineinbringt in unsere Zeit. Denn es gab unter Menschen zwei Gruppen von Aposteln. Jesus ist der Sendbote, der natürlich alleine in seiner Kategorie steht. Es gab keinen wie er. Aber dann hat es die ersten 12 gegeben, die Apostel genannt werden, das heißt besondere Boten. Und noch 2 kommen hinzu, die ihre Botschaft ebenfalls direkt von Jesus Christus bekommen haben. Und wenn sie diese Botschaft weitergeben, ist es, wie wenn Gott durch sie wie durch ein Sprachrohr sprechen würde. Was sie dann schreiben, ist buchstäblich, Wort für Wort, Gottes Wort. Aber es gab eine weitere Gruppe von Missionaren oder Aposteln. Das Wort Missionar kommt vom Lateinischen, während das Wort Apostel vom Griechischen kommt. Beide Wörter bedeuten vom Ursprung her dasselbe. Die zweite Gruppe oder die andere Gruppe von Männern, die Apostel heißen, würden wir heute Missionare nennen. Das waren die Männer wie Barnabas und Silas und andere. Sie hatten ihre Botschaft von anderen Menschen, nicht von Jesus Christus persönlich. Wenn sie sprachen, konnten sie nicht sagen, dass sie Wort für Wort Gottes Wort sagten. Sie sprachen wie ich heute Abend und wie irgendjemand von diesem Pult es tut. Er spricht über Gottes Wort. Wir sagen Gottes Wort insofern, als das, was wir sagen, mit diesem Wort übereinstimmt. Aber wir sagen nichts Neues. Gott offenbart sich nicht durch uns, so dass wir sagen könnten, so spricht der Herr, wie ein Prophet es tun konnte. Aber das konnte Paulus tun. Er sagt zu den Gemeinden, wenn ich spreche, spricht Christus. Dies sage ich euch als ein Wort des Herrn. Aber die anderen, die waren darauf angewiesen, mit eigenen Worten darüber zu sprechen, was Gott bereits gesagt hatte. Petrus ist ein Apostel in der ersten Linie, jemand, der seine Botschaft direkt von Jesus bekommt, nicht nur während Jesus hier auf der Erde ist, sondern auch hinterher. Er ist, wie Paulus, einer der ersten Gruppe, die uns Gottes Wort durch Offenbarung gegeben haben. Und er hält fest, er ist ein Apostel von Jesus Christus. Das macht ihn zu einer Autorität. Mit anderen Worten, der Grüßende hält fest, was jetzt folgt, darauf darf man sich verlassen. Das ist Wort, wie wenn Jesus es sagen würde. Dies ist Gottes Wort und somit ist dieser Brief auch einverleibt worden, rechtmäßigerweise, in den Kanon der Heiligen Schrift. Wer sind die Grüßenden, oder Entschuldigung, die Gegrüßten? Petrus nennt die Empfänger seines Schreibens einmal Fremde. Er gebraucht mehrere Wörter, die Ähnliches bedeuten, für seine Lesenden, um zu kennzeichnen, dass sie hier in dieser Welt nicht ihre letzte Wohnung haben. Im alten Indien, in Nordindien, soll es einmal eine Brücke gegeben haben, auf welcher folgende Inschrift stand, ungefähr dieses Wortlauts: Das Leben ist wie eine Brücke. Gehen Sie darüber, aber bauen Sie nicht Ihr Haus darauf. Das ist ein sehr gutes Wort. Petrus erinnert daran, dass wir in diesem Leben nicht unsere Bleibe haben. Wir sind Pilger, wir sind Touristen, wir sind hier Ansässige, die aber nur eine Aufenthaltsgenehmigung haben. Ich darf in der Schweiz wohnen, ich habe dort, was man dort nennt, die Niederlassung. Aber ich bin kein Schweizer Bürger. Ich bin für die Schweizer ein Ausländer und das macht sich immer wieder bemerkbar. In meiner Sprache, in meinem Verhalten und so weiter, wir müssen vorsichtig sein. Wir sind nicht Bürger. Bei aller Freiheit in der Bewegung müssen wir immer darauf achten, wir können hier nicht mitbestimmen. So ist es für Christen in dieser Welt. Dies ist nicht unsere Lebenswelt. Paulus kann das noch viel stärker zum Ausdruck bringen. Den Kolossern schreibt er, was tut ihr, wie wenn ihr in dieser Welt leben würdet? Ihr lebt hier gar nicht. Ihr lebt in einer anderen Welt. Die Lebenswurzeln sind nicht in dieser Welt. Den Philippern schreibt er, unser Bürgerleben ist im Oben, im himmlischen Raum. Wir sind wie ein umgekippter Baum, dessen Wurzeln nach oben hingehen. Unsere Wurzeln sind in der himmlischen Welt. Und wir ragen hinein in diese Welt, wo wir uns zwar aufhalten, aber nicht für immer. Wir sind hier Fremde. Petrus sagt, nennt dann einige Provinzen im alten Kleinasien, in welchen die Leser wohnen, an die er schreibt. In der Zerstreuung, in Pontus, Galatien und so weiter. Zerstreuung oder Diaspora mit einem Fremdwort ist ein Wort, das sich hier nicht auf Juden bezieht, sondern wie Petrus das gewohnt ist zu tun, wir merken, dass er sehr schnell und sehr oft Wörter aus dem jüdischen Leben übernimmt, um geistliche Wahrheiten zum Ausdruck zu bringen. Die Leser sind im Gegensatz zu der Meinung, die oft vertreten wird, nicht Juden, die Christen wurden. Das ist aus einigen Berücksichtigungen nicht möglich, auf die Dauer festzuhalten. Einmal sagt uns Petrus, dass seine Leser vor ihrer Bekehrung Götzendiener waren. Das war kein Jude. Das heißt, es müsste eine besondere Ausnahme sein. Nach dem Aufenthalt in Babylon, nach der babylonischen Verbannung, war Israel vom Götzendienst geheilt. Das kannte Israel nicht mehr. Und Juden, die jetzt in der Zerstreuung wohnten, waren nicht Götzendiener. Weiter, zu diesem Zeitpunkt ist es unmöglich, für einen Apostel einen Brief zu schreiben, in welchem er unterscheidet zwischen Juden und Heidenchristen, besonders in einem so großen Raum wie diesen, der hier gekennzeichnet ist. 1, 2, 3, 4, 5 Provinzen. In diesem großen Raum gibt es viele Christen. Und jetzt soll ein Apostel in diesen ganzen Gemeinden, die gemischt waren, wo Juden und Heiden durcheinander lebten, jetzt soll plötzlich nur ein Teil in diesen Gemeinden einen Brief bekommen von Petrus, als würden die getrennt wohnen mit getrennten Versuchungen und Situationen. Das geht nicht. Die Gemeinde ist nicht aufgeteilt in Juden- und Heidengemeinden, obwohl sie alle Christen waren. Sie leben alle durcheinander vermischt. Sie sind eins in Christus, das haben sie längst erfasst und so leben sie auch. Es ist also nicht denkbar, dass Petrus einen Brief schreibt an nur Judenchristen. Der Begriff Zerstreuung bezieht sich also auf den übertragenen Sinne dieses Wortes. Das heißt, er will noch einmal sagen, Christen sind wie Juden in der Zerstreuung. Sie wohnen nicht im eigenen Lande. Sie sind nicht im Himmel mit ihrem Leib. Sie wohnen in dieser Welt, aber eben nur vorübergehend. Dann nennt er sie Erwählte. Erwählt wird von Petrus in einem uns vielleicht nicht ganz bekannten Sinne gebraucht. Das ergeht aus Kapitel 2, wo er den Herrn Jesus als einen Stein, als einen erwählten Stein sieht. Nun war Jesus nicht erwählt in unserem Sinne. Das heißt, Gott hatte nicht eine Anzahl von Kandidaten zur Verfügung, aus welchen er nun wählte, wer der Messias der Welt sein sollte. Es stand niemand zur Verfügung, es gab niemand sonst, der in Frage käme. Nur er selbst, Gott, kam in Frage. Und nun wurde Gott sich einig als Trinität, als Dreieinigkeit. Einer von uns geht und rettet diese verlorene Menschheit. Gott selbst wird Mensch. Die Engel sind ebenfalls erwählt, aber es gibt keine größere Zahl von Wesen, aus welchen Gott nun gewählt hätte und gesagt, diese Wesen werden nun jetzt Engel sein und hätte sie also auserwählt aus einer größeren Schar. Am Anfang wurden sie einfach als Engel geschaffen und diese, die treu geblieben sind, sind erwählt. In welchem Sinne gebraucht denn Petrus das? Das wird klar, ebenfalls bei diesem Steingedanken in Kapitel 2. Dort merken wir, dass Petrus von Jesus sagen will, er ist geschätzt. Und im Deutschen bringen wir das mit dem Wort vorzüglich zum Ausdruck. Jesus ist vorzüglich in den Augen Gottes, wie jemand, der nun nach den höchsten Kriterien auserwählt wäre. Er ist es nicht, aber er hat diese Vorzüge, die man im Auge gehabt haben könnte. Er ist vorzüglich, kostbar, geliebt in den Augen Gottes. Und auch wir, die wir zu diesem Vorzüglichen, diesem lebendigen Stein gekommen sind. Auch wir sind kostbar, vorzüglich. Er drückt das so aus, erwählt. Nun sagt Petrus uns, wie es dazu gekommen ist, dass wir vorzüglich geschätzt in den Augen Gottes sind. Er sagt in Vers 2, erwählt in der Heiligung des Geistes. Das ist ein Ausdruck, der für uns etwas merkwürdig ist. Nun zunächst die Vokabeln, die Wörter in der Heiligung des Geistes, das sind bekannte Wörter. Nur, sobald wir zum Thema Heiligung kommen, zum Wort Heiligung, haben wir schon unseren Rahmen, in welchen dieses Wort hineinpasst. Wenn wir an Heiligung denken in Verbindung mit Christen, und von denen ist hier die Rede, dann denken wir an das Leben eines Christen zwischen Bekehrung und Vollendung in dieser Welt. Aber dieses Wort darf hier nicht eingefangen oder eingeengt werden. dass die Heiligung eines Christen ist mehr als nur das Reinhalten seines Lebens in einer schmutzigen Welt zwischen Bekehrung und Begegnung mit Jesus im Jenseits. Heiligung beginnt schon mit der Bekehrung und nach Petrus sogar vor der Bekehrung. Aber lassen Sie mich zuerst von der Bekehrung sprechen. Normalerweise teilt man, theologisch gesprochen, das Handeln Gottes an einem Menschen, an einem Sünder auf in Rechtfertigung und Heiligung. Und dann sagt man, was Gott an uns tut, wenn wir zum Glauben kommen, das wäre Rechtfertigung. Und was er an uns tut, während wir Christen sind, das wäre Heiligung. Dieses Auseinanderhalten ist nicht ganz biblisch. Es stimmt, dass wenn wir Gott uns erfasst, wenn wir gläubig werden, dass wir gerechtfertigt werden. Es stimmt, dass wir dann anschließend geheiligt werden. Aber es stimmt nicht, dass wir nur an diesen zwei Stellen gerechtfertigt bzw. geheiligt werden. Die beiden Begriffe sind Wörter oder Begriffe, die dasselbe zum Ausdruck bringen, sind wie eine Münze mit zwei Seiten. Die Bibel lehrt uns, dass wir, wenn wir zu Jesus kommen, nicht nur gerechtfertigt werden, sondern gleich geheiligt werden. 1. Korinther 6, Vers 11 zum Beispiel. Ihr seid gerechtfertigt, ihr seid geheiligt. In der Wiedergeburt werden wir geheiligt. Oder im verlesenen Text Titus 3 spricht Paulus davon. Bad der Wiedergeburt, spricht nicht von Wasser, sondern von der Reinigung durch die Wiedergeburt. Das ist Heiligung. Heiligung beginnt also schon in der Neugeburt, setzt sich fort im Glaubensleben und wir haben dann wieder Heiligung, 1. Johannes 3, wenn wir ihn sehen werden, werden wir sein, wie er ist. Wer diese Hoffnung hat, beginnt jetzt schon, sich von der Sünde zu trennen. Aber dann werden wir eingehen in eine vollkommene, sündlose Welt. Dort wird es keine Sünde geben. Das wird die letzte Heiligung sein. Wir werden also an drei Stellen geheiligt. Nun aber eröffnet uns der Apostel Petrus, wir werden schon in einem gewissen Sinne geheiligt, bevor wir geheiligt werden. Warum sage ich das? Ich sage das, weil Petrus gleich sagt, wie das ist. In der Heiligung des Geistes, und jetzt kommt ein Infinitiv, das heißt eine Zuformulierung, zu gehorchen. Jesus Christus zu gehorchen und zur Besprengung mit seinem Blut. Und dieses Letzte ist das Maßgebende zum Verständnis des Textes. Die Besprengung mit dem Blut ist wieder eine Formulierung aus dem jüdischen Kult, das heißt aus dem hebräischen Gottesdienst des Alten Testamentes, jetzt gebraucht im übertragenen Sinne. Das Blut Jesu Christi wird heute nicht gesprengt. Das Blut seines Körpers ist in der Vergangenheit, aber der Wert seines Todes, seines Blutesopfers, seines blutigen Opfers, wird heute bei uns angewendet, wenn wir zu Jesus kommen. Das heißt, so wie im Alten Testament das Blut eines Opfers genommen wird und Geräte, Altar und so weiter werden damit besprengt, selbst der hohe Priester bei seiner Einweihung, so im übertragenen Sinne gewinnen wir etwas, nämlich Versöhnung, Vergebung der Sünden durch den Opfertod von Jesus Christus. Sein Blut, damals vergossen, kommt uns heute zugute, wenn wir uns zu ihm wenden, zu ihm finden. Nun sagt Petrus, wir sind geheiligt worden durch den Geist, um besprengt zu werden mit seinem Blut. Folglich ist diese Heiligung etwas, das vorher kommt. Und jetzt, ob Sie schmunzeln oder nicht, aber ich will nun einmal ein sehr alltägliches Beispiel gebrauchen, aber nicht aus Deutschland, weil es das in Deutschland nicht gibt. Ich komme aus Kanada. Ich bin aber schon sehr lange hier und seit 1954 sind wir Bewohner Europas in verschiedenen Ländern, jetzt schon in dem dritten Land Aber ich bin aufgewachsen. Und zwar auf dem Lande. Und als ich klein war, haben wir nicht Traktoren und Autos. Wir hatten zwischendurch mal ein Auto, als das noch ging. Aber dann kam die große Dürrezeit. Und dann konnten wir kein Auto uns leisten. Alles musste mit Pferden gemacht werden. Wir hatten Kühe. Meine Eltern hatten eine gemischte Landwirtschaft. Wir hatten also auch mit dem Weizen, den wir gezogen haben, eine Milchwirtschaft. Diese Kühe durften während des Tages auf gewissen Flecken unserer Landwirtschaft frei grasen und sich aufhalten. Dort war zum Teil Busch, Wald kann man nicht sagen, die Pappelbäume waren nicht sehr hoch, aber zwischen Weiden und Pappel konnten die Kühe sich ganz schön verstecken. Und dann musste man manchmal ganz schön suchen. Und dann bin ich oft als Junge geritten. Es war einige Meilen vielleicht. Und dann bin ich geritten, um die Kühe zu suchen und nach Hause zu bringen. Samt und sonders, denn da konnten vielleicht auch Jungvieh dabei sein, Kälber und so weiter. Und die mussten nach Hause gebracht werden und die Kühe konnten gemolken werden. Einmal hatten wir ein Pferd, das war sehr, sehr schlau, ließ sich sehr gut managen. Es war ein ausgezeichnetes Rindpferd, das heißt ein richtiges Cowboy-Pferd, woran ein Cowboy Genuss haben konnte. Das konnte selbst ein Tor aufmachen, so schlau war es. Und wenn ich auf diesem Pferd geritten habe, dann brauchte ich kaum die Leine zu ziehen. Das war wie ein Hund, der hat das junge Vieh da bald zur Herde wieder zurückgebracht, das schnell irgendwo mal sich selbstständig machen wollte. Was hat dieses Pferd dann getan? Dieses Pferd hat das Kalb geheiligt. Im jüdischen Sinne des Wortes. Es hat das Kalb und das junge Rind der Herde zugeordnet. Das ist, was heiligen bedeutet, zuordnen. Wir gehen in der Irre, weil wir in die Irre gerieten, beziehungsweise wir waren in der Irre geboren. Wir gingen in der Irre wie Schafe, Jesaja 53. Nun hat Gott einen Boten gesandt, sagt Petrus, hat den Heiligen Geist, und er gebraucht das Wort Apostel oder wie ein Apostel senden. In Vers 11, glaube ich, ist es, oder 10 und 11 da etwa, dieses Kapitels, er hat den Heiligen Geist vom Himmel gesandt. Und Jesus sagt, es ist die Aufgabe dieses Geistes, die Welt zu überführen. Von Jesus zu sagen, zu Jesus zu führen. Von Sünde zu überführen, von Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe, das heißt, es geht um die Gerechtigkeit von Jesus. Dieser Geist wird von mir reden, von mir aus, und er spricht auch über Jesus. Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, auf Jesus hinzuweisen und zu ihm zu führen. Wir haben uns von Gott selbstständig gemacht. Der Heilige Geist geht mit den Boten Gottes in die Welt hinein und will uns herumholen und uns zu seiner Herde bringen. Er will uns heiligen, damit er uns heiligen kann. Es werden also verschiedene Aspekte des Wortes Heiligung hier gebraucht. Hier zunächst der ganz einfache Aspekt, dass wir herumgeholt werden, zugeordnet werden, und dort können wir dann im zweiten Sinne rein gemacht werden mit der Besprengung des Blutes Jesu. Petrus gebraucht noch einen dritten Ausdruck: zum Gehorsam. Oder um Jesus Christus zu gehorchen. Hier wieder haben wir etwas Schwierigkeit, das nachzuvollziehen, was Petrus meint, weil wir, wenn wir an Gehorsam denken, wieder an unser Heiligungsleben, unser Glaubensleben denken. Aber die Bibel nennt Bekehrung ein Gehorsam. Jesus Christus ist gehorsam gewesen und kam in die Welt. Paulus nennt einmal seinen Einsatz am Kreuz, seinen Einsatz für uns, seinen stellvertretenden Tod, einen Gehorsamsakt in Römer 5. Hier wird ein Akt gleichsam als Gehorsam bezeichnet. In Johannes 3, Vers 36 heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber im Unglauben ungehorsam bleibt, über dem verbleibt die Rache Gottes fernerhin. Wenn jemand gläubig wird, dann wird er gehorsam. Das heißt, zu glauben heißt, gehorsam zu werden. In dem großen Glaubensbrief des Apostels, dem Römerbrief, beginnt Paulus den Brief mit dem Gedanken des Glaubensgehorsams und endet ihn auch so. Glauben heißt gehorsam sein. An Jesus Christus zu glauben heißt ihm gehorsam werden. In Apostelgeschichte 5, ich glaube, es dürfte Vers 32 sein, sagt Petrus, und da lernen wir wieder, wie er dieses Wort gebraucht, er und Johannes befinden sich vor dem Hohen Rat und müssen sich verantworten. Und dann gibt er Zeugnis und sagt, wir sind Zeugen von diesen Dingen, die Jesus getan hat. Und er hätte hinzufügen können, wir laden euch ein, zu ihm zu kommen. Wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Mit anderen Worten, kommt, beugt euch in einem Hingabeakt, in einem Gehorsamsakt und werdet Nachfolger Jesu Christi. Der Einstieg in die Nachfolge Jesu ist ein Gehorsam, ein Gehorchen. Man kommt aus der Rebellion, die im Garten Eden beginnt, und kommt zurück zu Gott und sagt, ich will nicht mehr weglaufen von dir. Du sollst mein Herr sein. Ich will jetzt dein Untertan sein. Das ist das Gehorchen gegenüber Jesus Christus. Und zu diesem Punkt will der Heilige Geist mich bringen. Das heißt, einen Menschen, der in der Ferne ist. Er will einen Menschen zu diesem Punkt bringen, wo er Jesus Christus sich ergibt und seine Rebellion aufgibt. Und dann kann er besprengt werden mit dem Blut von Jesus. Und dann kann das Leben beginnen. Nur sagt Petrus, es wird ein Nomadenleben sein, ein Pilgerleben sein. Er sagt auch, in welchem Blickfeld der Christ als Geheiligter ist oder wonach er geheiligt wird. In Vers 2 sagt er, erwählt gemäß der Vorauskenntnis Gottes. Dieses Handeln des Heiligen Geistes oder Handeln Gottes durch den Heiligen Geist, sagt Petrus, wenn wir uns rufen lassen und zu Jesus führen lassen und dort reinigen lassen, dieser Akt Gottes an mir, der entspricht der Vorauskenntnis Gottes in der Ewigkeit. Das hat er alles vorausgesehen und gekannt. Und es entspricht also seinem großen Plan mit uns, dass dies geschehen ist an uns als Individuen. Wir kommen zu dem Grußwort am Ende von Vers 2. Es besteht aus zwei Teilen. Diese zwei Teile sind gekennzeichnet von zwei besonderen Wörtern, Gnade und Friede. Gnade und Friede waren zwei Begriffe, die zusammenhingen mit den damaligen Grüßen eines zweisprachigen Juden. Petrus schreibt Griechisch, aber er war ein Jude, der Aramäisch bzw. Hebräisch sprach. Aber wie Paulus waren solche Männer damals zweisprachig. Wenn sie auf Hebräisch grüßten, dann sagten sie natürlich Shalom, Friede. Wenn sie Griechisch begrüßten, dann konnten sie sagen, heirate. Das heißt, ich wünsche dir Freude, etwas Angenehmes. Die Worte Freude und Gnade sind verwandt im Griechischen. Das Wort für Gnade ist Charis und das Wort für Freude Chara. Nun haben Sie einen ergänzten Griechischunterricht nach gestern. Wir sollten eigentlich, wenn wir pädagogisch vorgehen würden, jetzt das von gestern noch wiederholen, aber das war nicht der Sinn, heute Abend noch auf gestern zurückzukommen. Also, wenn man grüßt, Gnade ist ursprünglich das, was angenehm ist, das, was einem Freude macht, was einem Vergnügen bereitet. Und es wird in einem sehr weiten Sinne angewendet. Wenn eine Frau charmant ist, dann kann man sie eine gnädige Frau, als eine gnädige Frau bezeichnen. Im Deutschen vielleicht weniger. Früher konnte das vielleicht noch diesen Zusammenhang haben. Aber im Englischen haben wir es immer noch. Wenn im Englischen das Dankgebet gesprochen wird, dann sagt man, wir sagen Gnade. Wollen Sie Gnade sagen? Heute sagen wir zueinander im Deutschen, wollen Sie beten zu Tisch, wollen Sie danken, ja? Im Englischen sagt man, will you say grace? Wirst du Gnade sagen? Das heißt, wir danken. Oder nehmen Sie das Wort Eucharistie, ja? Spricht von Danksagung, Eucharis, Gnade. Das heißt, das Abendmahl wird als ein Dankakt gesehen, aber etwas Gnädiges, etwas Schönes. Wenn der Grieche grüßt, dann wünscht er dem Gegenüber Gnade im Sinne von dem, das froh macht. Und jetzt nimmt Petrus und auch Paulus die Grüße der damaligen Zeit gleichsam, heiligt sie oder sondert sie ab, füllt sie mit Gedanken aus der Warte Gottes. Das heißt, sie lassen Gott diese Grüße sagen. Denn dieses Wort Gnade sei euch zuteil ist eigentlich ein Gebet. Ein Gebet in der dritten Person. In Bayern kann man sagen, grüß Gott. Das ist nicht ein Befehl, Gott zu grüßen, sondern das ist ein Gebet, ob der Bayer das weiß oder nicht. Es ist ein Gebet und der vollständige Satz lautet, möge Gott Sie grüßen. Ich wünsche Ihnen, dass Gott Sie grüßen möge. Mit anderen Worten, dass Sie Freude von Gott erleben, das Angenehme, das Wohltuende. Der Schweizer hat das noch mehr abgekürzt und sagt nur noch Grüezi. Aber es bedeutet dasselbe. Petrus sagt hier auch, möge Gott euch grüßen, und zwar mit Gnade. Und Friede sei euch vermehrt. Das sind Gebete in der dritten Person formuliert. Das heißt, Gott möge euch dieses schenken, Gnade. Gnade ist also zunächst das, was den Menschen froh machen soll. Und nun müssen wir die Bibel lesen, um herauszufinden, was ist es, das Gott dem Menschen gibt, das ihn froh macht. Erstens, Vergebung. Ein gewisser Bischof Jensen, das habe ich mal irgendwo in einem Zitat gelesen, und ich weiß nicht, wo er wohnt, möglicherweise in Norwegen. Ein gewisser Bischof Jensen soll gesagt haben, Gnade erfährt man immer in der Qualität eines Sünders. Nun, das Wort immer hätte er auslassen können, da Gnade auch in anderen Zusammenhängen erfahren wird. Aber zunächst einmal ist das die erste Qualität, in welcher wir sie erfahren. Wenn wir als Rebellen zu Gott kommen, ist das Erste, was wir brauchen, Vergebung. Und wenn Gott uns dann als höhergestelltes Wesen uns dann gnädig ist, dann sieht diese Gnade als Freispruch aus. Wir werden gerechtfertigt, uns wird vergeben. Die Schuld wird gestrichen, weil sie bereits getragen wurde. Jemand hat bereits gebüßt. Ich darf frei hinausgehen. Das ist das Erste. Aber wenn mir dann Vergebung zuteil geworden ist, darf ich immer noch Gnade erleben. Paulus kommt in eine Not hinein. Er hat nicht gesündigt. Er muss leiden. Und dann ruft er zu Jesus und bittet, hilf mir. Nimm dieses doch weg von mir. Und Jesus sagt, es genügt dir meine Gnade. Denn, Begründung, meine Kraft ist an der Stelle der Schwachheit vollkommen, wird an der Stelle der Schwachheit vollkommen gemacht. Mit anderen Worten, Jesus verdeutlicht, wie das aussieht, wenn Paulus sich an seiner Gnade genügen lässt. Er sagt, meine Gnade genügt dir, denn es geht um Kraft, die dort, wo man schwach ist, zur Vollendung kommen kann. Bedingung ist also Schwachheit, Leerraum, keine Energie. Dann kann vollkommene Kraft sich entfalten. Aber diese Kraft ist nur eine Form von der Güte Gottes, von dem, das Gott dem Menschen gibt, damit es leichter für ihn ist, damit er wieder aufatmen kann und froh werden kann. Das ist Gnade. Gnade erfährt man also zweitens als Hilfe im Leben, sei es im Leiden oder im Dienst oder überhaupt einfach, um für Gott da zu sein. Gnade erfährt man aber auch drittens in Form von gewissen Fähigkeiten, die dann als Gnadengaben aussehen. Gnade sei euch zuteil. Das ist also ein großes Wort und das ganze Evangelium ist in einem gewissen Sinne in diesem einen Grußwort enthalten. Und Petrus hätte hier aufhören können zu schreiben. Nur legt er dann weiter aus, wie das aussieht, wenn jemand von Gott so gegrüßt wird und Hilfe bekommt für ein Leben zwischen zwei Welten. Noch eins, bevor wir heute Abend zum Schluss kommen. Friede sei euch vermehrt. Der Friede muss vermehrt werden, weil wir trotz dessen, dass wir zum Frieden gekommen sind, nicht immer ruhig sind. Wir erleben immer noch die Angst und Jesus hat es auch vorausgesehen. In der Welt habt ihr Angst. Und es ist nicht Sünde notwendigerweise für einen Christen, sich zu fürchten. Er muss also wachsen in der Ruhe. Die Ruhe muss sich ausbreiten, mehr und mehr. In der wachsenden Konfrontation mit den Schwierigkeiten des Lebens dürfen wir immer wieder erleben, dass der Herr uns erneut Frieden gibt. Friede ist im Grunde, lassen Sie mich jetzt noch schnell die Beziehung herstellen zur Gnade, denn Gnade und Friede sind verwandt, verknüpft. Gnade leitet den Frieden ein, zuerst bei der Vergebung. Wenn wir Gnade bekommen als Vergebung, dann erfahren wir Frieden mit Gott. Und wenn wir dann Gnade als Kraft erleben, dann dürfen wir ruhig werden in den Schwierigkeiten von Dienst und Leiden und Leben schlechthin. Und diese Gnade soll immer wieder wirksam sein, damit der Friede sich ausdehnen kann in unserem Leben. Gott will nicht unsere Unruhe. Gott will, dass wir im Vertrauen auf ihn ruhig werden in ihm. Er weiß um die Unruhe, die dort entsteht, wo wir dem Wind ausgesetzt werden, wo der Sturm kommt, wo die Leiden kommen. Immer wieder kommen solche Begegnungen mit der Not dieser Welt. Diese Welt ist noch nicht gerettet. Wir sind immer noch in der alten Welt. Und in der wiederholten Begegnung mit der Not dieser Welt dürfen wir Heil erleben. Das Heil Gottes für einen Christen. Er hat das Heil, die Vergebung. Aber er muss jetzt die Hilfe Gottes als Heil erleben. In der ständigen Begegnung mit der Not. Und dort darf er die Erfüllung dieses Gebetes des Apostels erleben. Friede sei euch vermehrt. Und mit diesem Gruß dürfen wir einander zurufen, Friede sei mit euch, Gnade sei mit euch, Friede sei euch vermehrt, werden wir wieder nach Hause gehen. Hier war es schön sein und Petrus hätte sagen können, wir möchten am liebsten hier bleiben, nicht wahr? Aber das geht nicht. Doch schenkt uns Gott solche Ruhepausen, Stunden, in welchen wir wieder innerlich zur Ruhe kommen können durch Gottes Wort, über Gottes Wort. Vielleicht hat der eine oder andere im Stillen die Verbindung mit dem Herrn aufgenommen und sagt, Herr, schenk mir das. Oder auf der anderen Seite, danke, Herr. Es ist gut, wenn das vertieft wird. Ein Mann Gottes sagte uns, als ich auf der Bibelschule war, wenn wir Gottes Wort hören, dann muss es immer wieder eingeeckt werden. Heute war ich auf Gut Holmecke und sah dort an einer Außenwand eine alte Egge bzw. einen Teil einer Egge. Nun, die Egge kenne ich von der Landwirtschaft. Die diente dazu, dass das Korn dann noch fester in die Erde kam und der Boden noch verkleinert würde, sodass er nicht gleich austrocknen würde und das Korn, das gesät war, dann schön bedeckt wäre. Dieser Mann Gottes sagte uns, wenn der Same des Wortes Gottes gesät worden ist, müssen wir die Egge des Gebetes gebrauchen, um diesen Samen zu schützen, damit er keimen kann. Wenn wir Gottes Wort hören, ist es gut, wenn wir gleichzeitig während der Verkündigung oder des Lesens zu Hause immer wieder beten, damit das gleich eingeeckt wird. Oder anschließend können wir das auch machen. Und das wollen wir jetzt gleich tun, wir wollen beten. O Herr, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass du Männer gerufen hast, heilige Männer, die uns dein prophetisches Wort hinterlassen haben. Sie haben es von dir bekommen, uns mit treuer Hand, treuer Feder uns gegeben. Danke, Herr, für diese Worte, die uns Nahrung werden, von denen wir wirklich leben können. Danke, Herr, für diesen Gruß vom Himmel. Aus deiner Gnade dürfen wir nehmen reichlich Gnade um Gnade. Und wir bitten dich, Herr, lass dann unser Friede in unserem Leben vermehrt werden. Lass, Herr, die Hand fester werden, die sich an dich klammert. Und lass uns, Herr, diesen Frieden ausstrahlen, sodass er andere einladen kann, zur Ruhe zu kommen und Ruhe zu finden bei dir. Amen.